Kopfhörer, der Podcast aus der FH Münster.
Social Media hat unsere Vorstellung von Schönheit tiefgreifend verändert, auch die von Männern. In dieser Folge vom Kopfhörer spreche ich mit Professor Dr. Tobias Fischer, der an der FH Münster eine Professur für angewandte Ernährungswissenschaften innehat und gemeinsam mit Professor Dr. Anja Markant das Kompetenzzentrum für Ernährung und Therapie leitet. Professor Fischer stellt eine Masterarbeit vor, bei der die Studentin eine umfangreiche Social-Media-Analyse durchgeführt hat. Buchstäblich tausende Posts zeigen, wie junge Männer zu ungesunden Mustern greifen, oft unbemerkt von ihrem Umfeld. Ich frage, welche Rolle spielt Social Media bei der Vermittlung von Schönheitsidealen? Und was kann die Gesellschaft tun, um ein gesundes Körperbewusstsein zu fördern? Tobias Fischer, herzlich willkommen bei uns im Studio.
Vielen Dank, ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
Und ich freue mich auf dieses Gespräch, Tobias. Ich finde das Thema tatsächlich super, super spannend und ich glaube, ganz vielen Hörerinnen und Hörern wird es auch so gehen. Du hast mir ja im Vorgespräch schon erzählt, dass du jüngst eine Masterarbeit betreut hast von einer Studentin, die, wenn ich das richtig im Kopf habe, um die 3000 Posts von männlichen TikTokern und Instagrammern ausgewertet hat, also quasi eine Social-Media-Analyse gemacht hat. Wie genau ist sie da vorgegangen?
Genau. Die Studierende hatte insgesamt rund 3000 Posts, Stories und Videos ausgewertet und das war auch die Besonderheit an dieser Masterarbeit, denn sie hat sowohl quantitativ, also mengenmäßig gearbeitet, als auch qualitativ, also Aussagen geprüft und übertragen. So kann man sich ein bisschen vorstellen, wie viel Arbeit das war. Und das ist auch das Spannende an dieser ganzen Geschichte, dass sie vor allem den Fokus drauf gerichtet hat, wie ist das Ernährungsverhalten, soweit man es über Instagram und TikTok ermitteln kann? Wie ist das sportive Verhalten, also wie viel Sport wird betrieben? Und welchen Fokus hat dabei das Körperbild der Content Creator?
Das alles sind ja Kriterien, die klassischerweise als Kriterien für Magersucht gelten könnten, richtig?
Mitunter, aber auch nicht zwangsläufig. Also das Problem bei der Anorexia nervosa, umgangssprachlich Magersucht, ist, dass wir einen starken Zuschnitt haben auf weibliche Personen. Und es geht in vielen Fällen darum, dass eben auch ein niedriges Körpergewicht vorliegt. Und das widerspricht sich gerade bei Männern mit diesem Aspekt des Sportlichen, also des Muskulösen zum Beispiel. Wir haben aber in den Diagnosekriterien, die wir da auch angesetzt haben, also das nennt sich ICD-10, das sind internationale Diagnosekriterien für in diesem Fall Anorexia nervosa, auch die auch die Basis waren von dieser Arbeit, haben wir eben auch drin, dass ein starker Gewichtsverlust vorliegen kann, zum Beispiel innerhalb von 3 bis 6 Monaten. Auch das spielt natürlich jetzt hier keine Relevanz. Und da ist auch wichtig zu betonen, es ging uns nicht darum, diese Content Creator zu diagnostizieren, sondern uns ging es ja darum, sind da überhaupt Tendenzen da? Und wir haben relativ schnell dann bei der Analyse auch gemerkt, das, was die ICD, also diese Diagnosekriterien vorgeben, das passt nicht wirklich, aber trotzdem beobachten wir was, was unter Umständen nicht günstig ist. Das war ein großes Thema.
Was ist das? Kannst du ein Beispiel nennen für das, was ihr beobachtet habt, aber was unter Umständen nicht unbedingt günstig ist?
Ja, also wir mussten natürlich, das ist der Nachteil an Social Media, wir mussten in dem Fall zum Beispiel das Körpergewicht schätzen. Na, aber da muss man sagen, wir sind eben Ernährungswissenschaftler, das ist was, was wir ganz gut können. Wir beschäftigen uns viel natürlich auch mit Körperbildern. Und da ist es natürlich auch das Thema gewesen, dass wir relativ schnell festgestellt haben, die meisten dieser Content Creator werden nicht bei einem BMI unter 18,5 sein. Also BMI zur Orientierung für diejenigen, die es nicht kennen, das ist das Körpergewicht geteilt durch die Körpergröße zum Quadrat. So hat man im Endeffekt eine Flächenberechnung des Körpers, wenn man so will. Naja, und da haben wir festgestellt, die werden dieses Kriterium nicht erreichen, weil alleine, wenn ich sehr schlank bin, aber gleichzeitig muskulös, werde ich in der Regel im Normalgewicht liegen, also oberhalb von 18,5. Dennoch beobachtet man Verhalten, wie dass die sehr stark auf ihre Ernährung achten, dann auf sowas verzichten wie kalorienreiche Lebensmittel oder wenn sie das nicht tun, dass sie dann sehr exzessiv Sport treiben. Dieses exzessive Sport treiben, das kann dann schon wieder in die klassischen Diagnosekriterien reinfallen. Das ist eben so eine klassische Vermeidungsstrategie, die wir da vorfinden. Aber das andere eben mit dem Körpergewicht oder dieser Gewichtsabnahme, das finden wir dort nicht zwangsläufig. In dem Zusammenhang ist vielleicht auch spannend, dass wir bestimmte Gruppen ausgeschlossen haben aus der Analyse. Das waren zum Beispiel Bodybuilder, ne? Weil hier haben wir ein ganz oder ein häufig vorfindbares Verhalten, dass Bodybuilder verschiedene Phasen haben. Also Aufbauphasen, Bulkphase und dann eben eine Cuttingphase. In der Cuttingphase, wo es eben darum geht, dann auch das Körperfett und so weiter zu reduzieren, um dann eben die Muskeln sichtbarer zu machen, da hätten wir dieses Kriterium. Das war aber nicht das, was wir zeigen wollten. Also wir wollten keine Athleten, keine Bodybuilder, also keine Profis zeigen, sondern wir wollten wirklich realistische Content Creator, sage ich mal. Das soll sich nicht despektierlich anhören. Aber eben solche zeigen, die mehr in allen Accounts landen. Also Bodybuilder zum Beispiel ist schon ein sehr gezielter Inhalt, den man sich anschauen muss, für den man interessiert sein muss. Und wir wollten eher die zeigen, die eventuell auf mehreren Smartphones auftauchen.
Verstehe. Und du sagst, ihr habt knapp 3000 Posts analysiert. Was konkret kam denn dabei heraus? Also wie viele dieser Postings zeigen Tendenzen zu Essstörungen?
Also wenn wir wirklich die Diagnosekriterien nach ICD-10 heranziehen, um Tendenzen zu ermitteln, dann waren von unseren insgesamt 26 Content-Creatern 6 dem auch zuordnenbar, also 23%. Jetzt mag sich erstmal anhören, ja, waren ja nur 26, die man sich anschaut. Aber man muss sagen, wir haben 4 Wochen Zeitraum hier auch ermittelt. Das ist auch nochmal wichtig zu betonen. Und dadurch ergab sich eben auch diese Masse an Reels, Posts und Videos, was wir da dann eben auch ausgewertet haben. Und das war unfassbar viel Arbeit, weil man muss ja bedenken, alleine in dem Video stecken ja mehrere Informationen. Also diese Angabe von knapp 3000 Beiträgen ist ja nur ein Minimum dessen, was man extrahiert. Also in einem Video kann ja zum Beispiel ein Ernährungskontent drin sein oder vielleicht auch 3, 4 Ernährungskontents. Es können dann natürlich auch Körperdarstellungen in sämtlicher Variante da sein. Also ein Beitrag für sich mündet schon in ganz, ganz vielen Zuweisungen, Zuordnungen, Auswertungsmöglichkeiten. Dann haben wir eben gesehen, okay, 23% ist schon nicht ohne. Das ist schon ziemlich viel. Also wenn man 6 Personen von eben 26 nimmt und haben dann aber eben, wie schon gesagt, festgestellt, die Kriterien passen eigentlich nicht. Und haben die dann modifiziert und zwar in die Richtung, dass wir nicht diesen Fokus gerichtet haben auf das Körpergewicht und auch nicht auf die Gewichtsreduktion, sondern eben darauf hin, was das Ziel ist für dieses Körperbild. Also dann eben eine hohe Magermasse, also viel Muskelanteil, wenig Fett. Also dass man wirklich da eher in die Richtung geht auf dieses Körperbild, was diese Personen erreichen wollen. Und da hat sich das dann auch drastisch verändert und danach hätten wir mit den modifizierten Kriterien tatsächlich sogar 58%, also 15 der Content Creator, zuweisen können mit einer Tendenz, dass da eine Problematik in Bezug auf Ernährung vorliegt.
Das heißt also, Social Media spielt in jedem Fall eine wichtige Rolle bei der Vermittlung von Schönheitsidealen, womöglich auch kritischen Schönheitsidealen, richtig? Würdest du das so sagen?
Ich würde das schon sagen. Natürlich werden manche Personen dann auch sagen, das ist nicht der Fall. Aber da sieht man auch bei den wenigen Studien, die es gibt, es sind hier auf jeden Fall Tendenzen vorhanden. Und wir müssen immer bedenken, es ist ein Medium, das uns alle tagtäglich beschäftigt. Auch ich nutze natürlich Social Media, sonst wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, da mit einer Studierenden dann zu arbeiten. Und das ist einfach der Punkt. Es ist Alltag. Ne? Und alles, was im Alltag vorhanden ist, spielt natürlich auch eine Rolle. Und das, was verkörpert wird oder was von vielen Content-Creatern, egal ob männlich oder weiblich, dann auch dargestellt wird, ist ja in vielen Fällen eine Utopie des Alltags oder eine Utopie des eigenen Seins. Und das ist das Spannende an der ganzen Geschichte, dass es für viele Personen, und das zeigen auch Studien, einfach nicht erreichbar ist. Was wir aber nicht unterschätzen dürfen, und das ist auch ganz spannend, dass es da Erhebungen zugibt, es hat einen Einfluss auf das, was wir denken, was wir tun, wie wir sein wollen. Ne? Das ist mittlerweile gut bekannt. Es wird nur manchmal so ein bisschen ignoriert, weil wir ja immer denken, wir sind komplett selbstgesteuert. Aber das kann man natürlich stark hinterfragen, wenn man alleine dran denkt. Und das ist ein ganz einfacher, stumpfer Satz. Werbung wirkt. Und in dem Fall ist es natürlich auch was Ähnliches wie Werbung, Marketing, was dort produziert und gelebt wird.
Absolut. In unserem Vorgespräch hast du mir auch gesagt, dass die Social-Media-Analysen aus deiner Sicht oder in deiner Wahrnehmung noch viel zu wenig durchgeführt werden, dass es eigentlich aber mehr oder weniger eine Goldgrube auch ist für Analysen dieser Art. Warum ist das so?
Social-Media-Analysen sind leider an manchen Stellen so ein bisschen umstritten. Das hat verschiedene Gründe. Also wir haben das auch bei der Veröffentlichung des Papers gemerkt, dass einige von den Gutachtern immer wieder sehr kritisch nachgefragt haben, zum Beispiel, seid ihr euch sicher, dass ihr keine Bots ausgewertet habt? Und da muss man sagen, ja, das kann man, weil man recherchiert natürlich gegen und schaut, ob diese Personen auch real existieren. Aber das ist so eine Angst in der wissenschaftlichen Welt, dass man eventuell gar keine reale Person gerade mit dem Zunehmen von KI unter Umständen beobachtet. Das lässt sich aber tatsächlich relativ gut, zumindest heutzutage, noch ausschließen. Das nächste ist, dass natürlich viele sagen, naja, es ist ja eine extreme Selbstdarstellung, vielleicht auch von einer Person, die Person selbst gar nicht ist. Also, dass sie eine bestimmte Online-Persönlichkeit darstellt, weil das ist natürlich für viele auch ein Einkommen, da muss man ja immer dran denken. Also, es gibt ja durchaus auch viele Menschen, die leben sehr gut von Social Media. Und natürlich wird das auch so sein, dass da bestimmte Persönlichkeiten dargestellt werden. Aber man muss sich ja auch fragen, hätten wir das in der Interviewsituation anders? Das wäre immer mein Kritikpunkt. Also können wir uns sicher sein, dass wir im 1:1-Interview tatsächlich die reale Person präsentiert bekommen? Und da ist es natürlich das große Problem, dass auf der einen Seite haben die anderen recht, auf der einen Seite haben natürlich wiederum die Gegenfraktion recht. Es lässt sich schwer beantworten, ob jetzt dann wirklich Social-Media-Analysen eine extreme Verzerrung haben. Wiederum sage ich, auch wenn die diese Verzerrung haben, sie sind eben der Alltag und sie sind das, was wir sehen und das, was uns unter Umständen, gerade zum Beispiel bei Kindern und Jugendlichen, was uns prägt. Und das ist auch spannend, in der Richtung zu schauen. Und was wir aus unserer Sicht aktuell verpassen, ist, dass wir gelebte Geschichten nicht aufzeichnen, nicht auswerten. Weil Social Media gehört zu unserer Ist-Situation und es wird auch zu unserer Historie dann irgendwann gehören, wenn wir ein paar Jahre nach vorne gehen. Und dementsprechend verpassen wir aus meiner Sicht eine große Chance, diese Daten, vielleicht auch diese Selbstdarstellung, aufzuzeichnen, auszuwerten und auch zu interpretieren.
Würdest du denn sagen, dass generell über Essstörungen bei Männern weniger gesprochen wird als im Vergleich zu Essstörungen bei Frauen?
Deutlich weniger. Also es gibt immer wieder ein paar einzelne Studien. Es gibt natürlich auch in Richtung Anorexia nervosa, also Magersucht, gibt es einige Case Reports. Natürlich gibt es da auch kleinere Studien, aber es ist total unterrepräsentiert. Und natürlich auch unter Umständen, wenn man davon ausgeht, dass es vielleicht ein komplett anderes Bild ist als die klassisch weibliche Magersucht, die ja immer natürlich in den Extremformen gesehen wird, also diese extreme Abmagerung. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir hier unter Umständen ein ganz anderes Bild haben, dann ist es auch in einem gewissen Maß nachvollziehbar, dass es den meisten Leuten nicht auf dem Schirm ist, ne? Das kann ich schon verstehen. Wiederum haben wir hier unter Umständen auch eine sehr vulnerable Gruppe. Ne? Also wenn wir uns Männer angucken, gerade in der Entwicklungsphase vom Jugendlichen oder vom Kind hin zum Jugendlichen, dann ist das auch eine Phase, in der die natürlich verletzlich, vulnerabel, wie auch immer man es benennen will, auch wenn das wenige gerne hören. Das Wort verletzlich im Zusammenhang mit Männern wird ja ungern verwendet, beziehungsweise ist auch gesellschaftlich ein bisschen ungünstig belegt. Aber auch daran muss man denken, dass die genauso natürlich ein gewisses Körperbild für sich erstreben und das tagtäglich auch vorgelebt bekommen. Also wenn wir uns alleine bei unserer Analyse das anschauen, dann war es ganz klassisch, dass da viel Ernährungskontent war. Das war nicht zwangsläufig unbedingt restriktiv, aber wenn es eben nicht restriktiv war, war es häufig verbunden dann mit einem sehr starken oder einer sehr starken sportlichen Aktivität, die über das normale Ausmaß hinausging und ganz häufig auch mit dem Aspekt, dass diese Person ihren Körper, ihren gut trainierten Körper natürlich gezeigt haben. Jetzt ist das natürlich für den männlichen Jugendlichen nicht sonderlich anders als für eine weibliche Jugendliche, dass man natürlich auch so ein gewisses Ideal vielleicht erreichen möchte, das aber je nachdem unter Umständen weit weg ist von dem, wie man aktuell ist. Und das ist unter Umständen ungünstig.
Was können denn Eltern primär, aber vielleicht auch Schulen tun, um da aktiv gegenzusteuern? Also dass Kinder und Jugendliche, vor allen Dingen Jugendliche, gar nicht erst mit einem Körperbild konfrontiert werden, was für die eigene Gesundheit gefährlich sein kann.
Also ich glaube, die gänzliche Vermeidung ist in der heutigen Zeit gar nicht möglich. Und ich bin auch nicht ganz davon überzeugt, dass das der richtige Weg wäre, weil es muss natürlich auch die Auseinandersetzung mit dem Vorhandenen, mit dem Gelebten auch stattfinden. Also es ist ja jetzt nicht das Ziel, dass wir die Leute in eine Box packen und nicht mehr nach draußen gucken lassen, sondern es geht vielmehr darum, auch aufzuklären und dass natürlich sowohl Mädchen als auch Jungen in die Richtung, was ist noch realistisch und was ist unter Umständen ja schlichtweg einkommensbedingt durch bestimmte Content Creator oder durch ein extrem gelebtes Ideal, ne, und nicht für den Alltag geeignet. Also Körperakzeptanz ist meiner Meinung nach für beide Geschlechter ein sehr wichtiges Thema und sollte viel mehr auch kommuniziert werden. Und ehrlich gesagt, auch der Umgang mit sozialen Medien insgesamt muss geschult werden, egal ob es jetzt mit Ernährung, Sport oder sonstigem zu tun hat. Das ist ganz wichtig.
Wenn man jetzt selbst im privaten Umfeld meinetwegen einen Jungen hat, wo man merkt, okay, irgendwie das ist merkwürdig. Was sind ganz konkret Anzeichen für eine Essstörung? Kannst du das für uns nochmal zusammenfassen?
Die klassischen Anzeichen, gerade bei Männern, sind teilweise schwierig zu definieren und teilweise auch relativ spät erst zu sehen. Also ganz, ganz klassisch wäre es wirklich, wenn auf einmal das Ernährungsverhalten sehr restriktiv, einseitig oder zielgesteuert wird. Also wenn es zum Beispiel darum geht, dass man sich so ernährt, um unbedingt einen muskulösen Körper zum Beispiel zu erreichen oder unbedingt einen schlanken Körper. Auch das gibt es ja bei Männern. Es gibt ja verschiedene Schönheitsideale. Es gibt ja nicht nur eins. Das ist ja auch ganz spannend. Und natürlich auch, wenn dann vielleicht Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Das heißt, wenn vielleicht dann mal mehr gegessen wurde, dass dann auf der anderen Seite wieder mehr Sport oder insgesamt eine extrem oder sehr ausgeprägte sportliche Aktivität mit dem Ziel, eben so einen mesomorphen Körper, das heißt einen athletischen, muskulösen Körper zu bekommen, durchgeführt werden. Das könnten Alarmsignale sein, muss es aber nicht zwangsläufig. Es kommt immer auf die Ausprägung an. Das ist eben das Schwierige. Es lässt sich nicht immer so klassisch sagen, dass man sagt, das ist der Moment und genau da wird es kritisch. Aber ich würde mal sagen, wenn dann wirklich die Fitnessstudio-Nutzung in extremes Maß übergeht, wenn man vielleicht auch beobachtet, dass gleichzeitig die Person nicht gut empfindet, also ihr Körper nicht als positiv assoziiert ist, das sind dann schon klassische Alarmsignale. Und wenn dann natürlich auch noch dazu kommt, dass ernährungstechnisch sich etwas stark verändert, dann sollte man zumindest aufmerksam werden.
Gibt es denn dann Anlaufstellen, an die man sich wenden kann, um Hilfe zu bekommen?
Also gezielt für Männer ist es stark eingeschränkt. Das ist tatsächlich auch im Internationalen immer wieder ein großes Thema. Es gibt natürlich Anlaufstellen für Essstörungen und die sind auch Anlaufpunkt für Männer. Aber es ist da natürlich unterrepräsentiert. Und was man tatsächlich ganz gut weiß, gerade aus dem internationalen Rahmen, ist, dass Männer das für sich sehr spät und natürlich auch männliche Jugendliche sehr spät für sich akzeptieren und erkennen. Also ich fand das ganz spannend, dass da eine englische Gruppe hatte das mal gemacht. Da wurden so Videos gemacht mit verschiedenen Facetten von männlichen Essstörungen. Na, also wie schon gerade beschrieben, die eine Person, die halt auf einmal übermäßig ins Fitnessstudio geht, dann natürlich ohne Ende irgendwelche Proteinpulver zu sich nimmt, gleichzeitig aber die Kalorienaufnahme aus anderen Lebensmitteln reduziert. Na, dass solche Beispiele dargestellt werden, sodass eben männliche Jugendliche, aber auch Männer im späteren Verlauf einfach mal sehen, wie kann das aussehen und was ist der Punkt, wo ich mir vielleicht mal Hilfe suchen sollte. Das wäre mir jetzt für den deutschsprachigen Raum ehrlich gesagt nicht bekannt, dass wir dementsprechendes Aufklärungsmaterial gerade in digitaler Form in gut verfügbar haben. Und das fand ich eine ganz tolle Arbeit, muss ich sagen, weil da war halt auch tatsächlich dann eine normalgewichtige Person abgebildet und nicht dieses, naja, Klischee würde ich schon fast nennen, wie man es eben bei weiblichen Essgestörten häufig sieht, was häufig dargestellt wird.
Was wäre denn so eine Botschaft, die du vielleicht männlichen Jugendlichen oder jungen Männern mitgeben möchtest, so mit Blick auf sich selbst und ihren Körper?
Das ist wirklich eine schwierige Frage und ich denke, das Allerwichtigste ist geschlechtsunabhängig, dass Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene versuchen, sich und ihren eigenen Körper zu akzeptieren. Das ist da der allerwichtigste Punkt. Natürlich kann man auch Vorbilder haben, Ideale haben, das ist auch nicht unbedingt schlecht, aber am Ende sollte man immer auch überlegen, was ist für mich der richtige Weg und was ist für mich der Weg, den man noch als gesund verstehen kann.
Du hast vorhin erzählt, die Masterarbeit, die ist ja sogar als Paper erschienen und auch veröffentlicht. Wie kam es dazu? Also heißt das, dass es eine so herausragende Arbeit war, dass es zu der Veröffentlichung kam?
Tatsächlich kam es zu der Veröffentlichung aufgrund dessen, dass wir eben so extrem viele Daten hatten. Das ist das eine. Und es war eine herausragende Masterarbeit insoweit, weil man einfach gemerkt hat, dass die Studierende oder jetzt eben Alumni tatsächlich extrem interessiert an dem Thema war. Also sie hat da immer mehr gemacht und das war total beeindruckend auch zu sehen, wie viel Zeit sie investiert hat und auch wie viel Herzblut dem Thema gegenüber. Und sowas sollte natürlich auch von unserer Seite immer belohnt werden. Und dementsprechend haben wir uns dem Thema nochmal angenommen, mit ihr dann auch zusammen die Veröffentlichung bearbeitet und sind da wirklich auch stolz, dass das geklappt hat und auch so gut publiziert wurde. Und man muss auch sagen, gerade in diesem Begutachtungsprozess bekamen wir wirklich von den Gutachtern sehr, sehr positives Feedback, wo eben auch klar nochmal gesagt wurde, erstens mal toll, dass ihr eine Social-Media-Analyse macht. Das ist das eine. Und das andere war eben auch, dass nochmal ganz klar gesagt wurde, es ist Wahnsinn, wie viele Daten ihr euch angeschaut habt und wie ihr die dann auch ausgewertet habt. Und da muss ich auch nach wie vor sagen, auch während der Betreuung dieser Masterarbeit war ich sehr beeindruckt, wie und wie viel gearbeitet wurde, um diese Ergebnisse zu erzeugen.
Wir können ja vielleicht auch einmal den Namen der Studentin nennen. Ich weiß gar nicht, ob sie damit einverstanden ist, aber
bestimmt.
Ich glaube, sie hat nichts dagegen. Sie heißt?
Genau, die Studierende war Alina Schmidt und muss ich nach wie vor sagen, großartige Studierende. Ich habe extrem gerne mit ihr zusammengearbeitet und das ist insgesamt der Vorteil, dass wir an der FH Münster sehr intensiv mit unseren Studierenden arbeiten. Also gerade bei solchen großen Arbeiten ist das ein sehr intensiver Austausch, wo aber auch beide Seiten natürlich sich am Ende wiederfinden. Und das ist das Schöne.
Wenn uns jemand zuhört und sagt, ich hätte Interesse, das Paper zu lesen, wo kann man das finden?
Also zum einen auf der Website von unserem Kompetenzzentrum für Ernährung und Therapie. Dort haben wir auch immer eine Kurzzusammenfassung von unseren Veröffentlichungen mit Direktlink. Und ansonsten findet es sich auch im Journal of Eating Disorders. Das ist nur ein bisschen schwieriger zu finden, von daher würde ich immer den Weg über die Website der FH Münster empfehlen.
Das Kompetenzzentrum ist ein gutes Stichwort, Kompetenzzentrum für Ernährung und Therapie, das du jetzt zusammen mit einer Kollegin leitest. Was genau macht ihr?
Ach, wir machen ganz viel. Und das ist auch das Schöne daran. Also dieses Bündnis mit Anja Markant und mir besteht auch schon länger. Und wir kamen dann natürlich auf die Idee, wie können wir das zusammenbringen und natürlich auch nach draußen mehr sichtbar machen. Und dadurch haben wir dann dieses Center for Nutrition and Therapy im Englischen, also abgekürzt NUT, dann gegründet und haben unsere Themen im Endeffekt kombiniert, unsere Mitarbeitenden sozusagen in einem Center vereinigt. Und das ist tatsächlich auch das Tolle an dem Ganzen, dass wir verschiedenste Themen, also zum Beispiel ist Anja Markant sehr aktiv in der älteren Zielgruppe, also Richtung Senioren. Und das ist eine Zielgruppe, die ehrlich gesagt mich nicht so stark interessiert. Bei mir sind es eher die Jüngeren, also von Kind, Jugendliche bis hin ins junge und auch mittlere Erwachsenenalter. Aber ins obere Erwachsenenalter gehe ich mit meiner Forschung selten bis nie. Dann ist sie Spezialistin im Bereich Niere. Das ist auch gar nicht mein Thema, muss ich ehrlich sagen. Bei mir ist es eher metabolisch geprägt, also auch Forschung am Menschen, mit Menschen und dann eben auch mit verschiedensten Einsatzstoffen. Also wir versuchen dann zum Beispiel einzelne Lebensmittel zu prüfen, wie diese im Stoffwechsel verwertet werden, um es einfach darzustellen. Aber natürlich kümmern wir uns auch um das Thema Gender, das liegt dann auch eher bei mir. Da macht Anja Markan zum Beispiel nicht so viel. Und so haben wir die perfekte Kombination, dass wir viele, viele Gebiete abdecken können und gleichzeitig uns aber auch nicht nur ergänzen, sondern auch unterstützen und immer wieder neue Themen finden, die auch alles miteinander verbinden.
Arbeitet ihr dabei auch mit der Industrie zusammen? Also könnten sich beispielsweise UnternehmensvertreterInnen bei euch melden, die an einer Zusammenarbeit oder an einem konkreten Forschungsvorhaben interessiert sind?
Ja, also tatsächlich machen wir auch viel mit der Industrie. Das ist uns auch sehr wichtig, weil wir sind nun mal angewandte Forscher und Forscherinnen bei uns im Team. Und von daher ist für uns der Industriekontakt extrem hilfreich. Wir arbeiten aktuell schon mit Herstellern zum Beispiel aus dem Bereich Nahrungsergänzung zusammen, aber auch Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke. Das kommt natürlich auch daher, dass wir sowohl gesund als auch krank abdecken. Also wie schon kurz erwähnt, bei Anja Markan sind es die Nierenerkrankungen, bei mir sind es eher so die Stoffwechselerkrankungen, also von selten bis häufiger. Und dadurch haben wir eigentlich ein sehr breites Portfolio und auch ein sehr großes Wissen zu den genannten Produktgruppen wie Nahrungsergänzung und Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke. Und auch unser Team ist da natürlich hervorragend ausgestattet mit Wissen und ist für uns einer der wichtigsten Säulen tatsächlich, ja.
Wann wurde das Kompetenzzentrum gegründet?
Letztes Jahr tatsächlich.
Ganz frisch also noch.
Genau, also wir hatten jetzt Geburtstag. Das war im September diesen Jahres, hatten wir einjährigen Geburtstag. Also das Kind hat laufen gelernt. Das ist das Schöne an der ganzen Geschichte und es ist immer wieder spannend. Also ich denke immer wieder gern an diese Eröffnung zurück. Es war natürlich für uns auch sehr turbulent die Zeit, muss man ganz klar sagen. Also ein Kompetenzzentrum zu eröffnen ist kein einfacher und kein schneller Schritt. Und dann auf einmal ging doch alles sehr, sehr schnell. Und wie dann dieses Jahr der erste Geburtstag war, war das Team und wir natürlich extrem glücklich und auch zufrieden. Und wir sind auch mit der Entwicklung tatsächlich sehr zufrieden.
Das klingt in jedem Fall sehr spannend, was ihr da alles macht. Das heißt also auch, ich meine, ich war schon mal bei euch zu Besuch, aber für die Hörerinnen und Hörer, die das vielleicht noch nicht kennen, ihr habt ja auch konkrete Labore bei euch im Fachbereich Ökotrophologie, Facility Management, richtig?
Das stimmt. Und wir sind auch innerhalb von diesem Jahr, von diesem einen Jahr, auch ganz gut gewachsen in Richtung Labore. Wir haben schon länger ein Labor für Ernährungsstatus und Therapie. Dort können wir zum Beispiel Messungen der Körperzusammensetzung durchführen, aber auch Blutmessungen werden dort gemacht. Dann haben wir das Labor für Diätetik und Produktentwicklung. Das wurde jetzt vor kurzem erst komplett neu gestaltet und umgestaltet und modernisiert, sodass wir auch dort noch mehr Möglichkeiten haben. Und wir haben neu dazu bekommen, ernährungswissenschaftliches Labor, was wirklich ein ganz klassisches Labor darstellt, so wie man sich es vorstellt, wo wir dann eben auch die Blutanalysen vorbereiten, durchführen mit der entsprechenden Gerätetechnik. Also insgesamt verfügen wir mittlerweile über 3 Labore, wo dann auch wir und unsere Mitarbeitenden insgesamt tätig sind.
Sehr spannend. Wir setzen auf jeden Fall einen Link zu dem Kompetenzzentrum in die Shownotes. Wer will, kann dann gerne ja euch direkt kontaktieren oder alle Informationen finden, unter anderem natürlich auch zu dem Paper. Tobias, ich danke dir sehr für das Gespräch. Das ist eine ganz spannende und vor allen Dingen auch wichtige Sache gewesen, der ihr euch da gewidmet habt. Zum Abschluss stellen wir unseren Gästen immer eine Frage. Ich überfalle dich da jetzt so ein bisschen mit. Ich sehe es an deinem Blick, weil wir im Vorgespräch da tatsächlich nicht drüber gesprochen haben. Ich frage trotzdem einfach mal frei raus. Wann hattest du das letzte Mal Kopfhörer auf und was kam da heraus?
Das letzte Mal Kopfhörer auf? Das war tatsächlich vorgestern auf dem Weg von der Klausurtagung des Fachbereichs, weil ich da Bus fahren musste, weil es geregnet hat. Und das schaffe ich anders nicht. Busfahren ohne Kopfhörer geht für mich überhaupt nicht. Und was da rauskam, tatsächlich habe ich da einfach bei Spotify diese eine Liste angemacht, so Top Hits Germany, weil ich nichts suchen wollte, keine Lust hatte, irgendwas zu suchen. Und dadurch, dass es eine spontane Entscheidung war, weiß ich überhaupt nicht mehr, welche Lieder da kamen, ehrlich gesagt.
Okay, wenn dir doch noch irgendwie ein Titel einfällt, wo du sagst, den finde ich total klasse, dann sag gern Bescheid oder vielleicht auch jetzt, weil wir einfach eine Spotify-Playlist aufgebaut haben und da nach und nach die Titel unserer Gäste draufpacken.
Ah, sehr gut. Das kann ich auf jeden Fall nochmal rückmelden. Aber gerade wüsste ich es nicht so direkt. Ich bin eher so der Musikhörer, ohne Titel und Interpreten zu kennen, auch wenn das manche Leute überhaupt nicht verstehen können. Aber da war ich schon immer relativ einfach gestrickt.
Da geht's dir wie mir, glaube ich. Also, wenn ich da irgendwie, es gibt ja auch so Spiele, wo man dann irgendwie Titel und Interpreten raten muss. Ich bin verloren tatsächlich. Ich kann das wirklich gar nicht gut.
Nein, insgesamt Namen finde ich ganz schwierig,
Ach so.
gerade im Star-Bereich.
Haben wir was zusammen. Sehr schön. Ich danke dir für das Gespräch und wünsche dir alles Gute. Bis bald.
Danke sehr. Ich habe mich auch sehr gefreut. Es war ein sehr schönes Gespräch und bis bald.
Und jetzt seid ihr gefragt. Habt ihr Feedback oder Themenvorschläge für uns, dann meldet euch gerne via Instagram oder per Mail an podcast@fh-münster.de bei uns. Und ansonsten freuen wir uns über positive Bewertungen auf der Plattform, auf der ihr unterwegs seid.